Filesharing ist die Nachbarschaftshilfe des Internets.
Willkommen bei der Pentaradio Sendung Ausgabe Mai 2015.
Richtig, 42 hätte ich sonst gesagt.
So. Aber wir haben jetzt seit kurzem 8 Jahre Pentaradio.
8 Jahre schon? Mhm. Mann, Mann. Mein lieber Herr, das ist schon ganz schön geschickt. Gibt es eigentlich noch alle Sendungen?
Nee, oder ist mal, da ist mein FTP-Server kaputt gegangen, wir hatten keinen Backup.
Oh. Ja, und
stimmt. Aber die meisten gibt es schon, ja.
Dieses Jahr ist ja auch erst eine weggekommen.
Ah, ja, der über den Fusionsreaktor.
Genau.
Da haben wir euch die Wahrheit erzählt.
Und die ist dann auf merkwürdige Weise verschwunden.
Ja.
Okay, News. Wayland. Man kann sich jetzt mit Wayland einloggen bei Fedora 22.
Aber ich dachte, einloggen geht schon länger und wir warten nur noch darauf, dass GNOME und der ganze Desktop auf Wayland läuft.
Genau, das ist anscheinend noch nicht so weit. Ich habe auch bloß irgendwie so Fedora 22 kommt mit Wayland, war die Headline und ich, wow, klick, bloß login. Aber sie haben die Option gefunden, dass der X-Server jetzt auch ohne Root-Rechte läuft. Das
macht Sinn.
Ergibt Sinn, ja, auf jeden Fall. Und ein neuer Paketmanager ist dabei. DNF statt YUM. Oder YAM. Ich habe mir heute sagen lassen, dass es YAM heißt.
Was kann der? DNF klingt ja nach Did Not Finish.
Also, er soll wohl eine bessere API bereitstellen. Von dem Interface, von der Kommandozeile her soll er ähnlich sein. Soll, glaube ich, ein bisschen cooler die Dependencies verwalten, ist ein bisschen fixer. Soll ja Improvements in die Richtung, aber ich habe mir jetzt auch nicht genau angeguckt. Ich habe selber nie einen Fedora betrieben, aber vielleicht sollte ich mir mal eins aufsetzen.
Klingt spannend. Nächste Distro.
Nächste Distro. Mandriva ist tot und das glauben jetzt auch endlich die Mandriva-Leute.
Die Webseite ist jetzt auch nicht mehr erreichbar.
Damit ist die Distribution tot. Sie sind pleite. Also Mandriva ist ja irgendwie von Mandrake Soft, was so eine französische Firma war. Und die hatten das Ziel, Linux auf dem Desktop der breiten Masse zugänglich und wollten daraus halt ein Produkt machen. Und da Linux auf dem Desktop sich ja nie so richtig durchgesetzt hat, Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, aber dazu ja, haben wir auch schon...
Ja, ist das Jahr des Linux Desktop. Ja. Das hat niemand gesagt.
Stimmt. Ich dachte, dieses Jahr... Naja. Ja.
Apropos dieses Jahr. JavaScript ist 20 Jahre alt geworden.
Auf jeden Fall.
1995 innerhalb von 10 Tagen entstanden.
Und es
weil
war,
Java gerade hip war.
Es war intendiert als Scheme im Browser, habe ich gelesen.
Ja, du hast halt anonyme Funktionen und sowas.
Genau. Also angelehnt an den Lisp-Dialekt-Scheme.
Aber und natürlich mit einer C-Syntax, also C-ähnlichen Syntax, genau. Weil es halt für viele sehr bekannt ist.
Aber in Lisp kann man ja generell sich halt auch einfach seinen Lisp-Dialekt zusammenschustern, dass man eine C-ähnliche Syntax hat. Ja, cool. 20 Jahre. Und es wird immer noch weiter, also es kommen noch neue Features hinzu. Ich habe gesehen, dass der ECMAScript 7 Standard Async und Await als Schlüsselwort einführen will, um so nebenläufige Programmierung besser zu unterstützen. Tja, das haben sie sich von C-Sharp abgeguckt und C-Sharp ist ja die Programmierschlampe von Microsoft. Und nein, ich... Das war's.
Ist jetzt auch ja, freie Software?
Ja, die machen jetzt ja auch freie Software und die Runtime für C-Sharp und .NET unter Linux, Mono, wird, kriegt er dadurch auch guten Zulauf.
Naja, also im Prinzip wird das jetzt alles, also wird jetzt alles dort, das in .NET überführt. Und sie haben jetzt auch erkannt, dass man das auch in andere Plattformen außer Windows gibt und dass auch auf anderen Plattformen Entwicklerprogramme schreiben und haben jetzt auch ihren Visual Studio Code Editor veröffentlicht. Das halt, läuft halt unter Linux, Windows, Mac OS und basiert auf dem Atom-Editor von
GitHub.
Und naja, die haben halt dann was drüber gebaut, also ihre .NET-Integration dort mit reingebracht. Und aber es ist jetzt momentan halt, es fühlt sich wirklich so an wie so ein Editor und hat halt dann noch so Integration von C-Sharp und halt wirklich auf so...
Also Syntax-Highlighting und Autovervollständigung.
Ja,
Also haben die diese, haben sie glaube ich doch, ja, oder? Die IntelliSense...
IntelliSense haben sie mit
drin. Das ist ja dieses Auto-Completion-System von Visual Studio, worauf ja alle, die Visual Studio benutzen, total schwören.
Ja, die ganz, also...
Mir ist das zu krass.
Zu vollständig.
Das ist mir zu vollständig, wenn, also teilweise so, man schreibt was und während ich tippe, poppen Fenster auf und verschwinden wieder die ganze Zeit und dann schreibe ich irgendwas und denke kurz nach und möchte vielleicht ein Stück Code, was ich vorher geschrieben habe, sehen und es geht nicht, weil da so ein Hilfekästchen davor ist, wo ich mir denke so, nein, geh weg.
Da musst du halt schnell Escape drücken.
Also, denkst du, in Visual Studio hat das nicht funktioniert? Ich bin Vim-Nutzer.
Ich meine, dass es viele Leute gibt, die auf sowas überhaupt nicht verzichten wollen.
Ja, ja. Also auf
manche,
jeden Fall.
Manche Programmiersprachen sind ja auch gar nicht benutzbar ohne Vervollständigung. Also wenn man so ein großes
Jahr hat. Autovervollständigung will man schon haben, generell. Also ich nutze auch Autovervollständigung, aber und ich möchte auch die Möglichkeit haben, dadurch irgendwie an Hilfeinformationen zu kommen. Aber nicht in der, also ich fand das sehr aufdringlich, wie das dort passiert ist und teilweise halt behindernd, weil es an Ecken aufgeploppt ist, wo ich es Code verdeckt hat, nicht gerade in dem Moment gerne sehen wollte oder halt Sachen vervollständigt hat, die ich da verdammt nochmal nicht hinschreiben wollte.
Also ich meine, das ist ein Kernfeature, aber das kann man bestimmt ausschalten.
Ja, das kann natürlich gut sein.
Also ich find's cool, dass da Microsoft irgendwie das Cross-Plattform macht.
Das auf jeden Fall, obwohl ich halt dahinter vermute, dass sie damit halt Leute ermutigen wollen, Apps für ihre Plattform zu schreiben, weil sie sonst gerade in der mobilen Branche einfach so gegen Android abstinken, weil wenn es keine Apps dafür gibt und keine Entwickler dafür, weil keiner ihre SDKs benutzen kann, weil die alle verschlossen und nur auf Windows laufen, dann ist das halt doof und deshalb öffnen sie sich da jetzt.
Ja, haben sie die Zeichen der Zeit erkannt? Oder sind sie einfach nur verzweifelt?
Ich vermute, es ist eine Mischung aus beiden, dass sie halt erkannt haben, dass man so in der heutigen Zeit nicht mehr weiterkommt und halt verzweifelt, weil sie irgendwie ein mobiles Projekt nach dem anderen in den letzten Jahren einstampfen mussten, weil es nicht so richtig sich durchgesetzt hat.
Aber sie wollen irgendwie demnächst auch iOS und Android-Apps irgendwie.
Genau, die haben ja dieses Prinzip der Universal-App in Windows 10, wollen die einführen. Und dann soll das halt irgendwie auf dem Desktop, dem Laptop, Tablet und Smartphone irgendwie dasselbe Programm laufen können. Und sie wollen das halt auch, also dann irgendwie die App-Version oder so soll dann halt auch für bestimmte Sachen cross-compilen, durch minimale Codeänderungen.
Na, und sie integrieren, dass man, glaube ich, iOS-Apps und Android-Apps ausführen kann.
War das nicht früher mal das Versprechen von Java? So einmal kompilieren und überall funktioniert überall?
Interessant.
Na gut, aber ist für jede Plattform einfach kompilieren zu können oder ist einmal zu kompilieren und es läuft überall?
Also ich bin da skeptisch.
Der neue Ansatz soll mitcompilen sein.
Ja.
Also selbst wenn du irgendwie ein cooler Android- und iOS-Programmierer bist und eine super erfolgreiche App hast, dann heißt es immer noch, dass du für Windows irgendwie einen Microsoft-PC brauchst. Und,
Also ich bin da skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also so wie ich das mitgekriegt habe, auch wenn ich da jetzt kein Experte bin, wollen die trotzdem halt noch, meinten sie, sie bräuchten minimale Änderungen am Code und das soll automatisch geschehen. Und ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall irgendwie Edge Cases gibt, wo sowas dann ziemlich räudig funktionieren wird. Mal sehen. Die Zukunft wird es zeigen.
Ihr habt ja nach Internet Org aufgeschrieben. Das ist ja so eins meiner Lieblingsschimpfprojekte. Also, das war mal bekannt unter dem Namen Facebook Zero.
Genau.
Facebook macht da halt Deals mit Internetprovidern in Entwicklungsländern, damit sie sowas wie Facebook
auch
ohne irgendwie Internetvertrag den Leuten kostenlos aufs Handy bringen können.
Genau, um sie zu
finden. Und haben sie schon ordentlich Kritik eingesteckt und daraufhin haben sie es halt in Internet-Rock umbenannt, was so wahnsinnig gut klingt. Und wollten noch andere Leute ins Boot holen. Und jetzt haben sie wirklich versucht, das in Indien an den Start zu bringen und da gab es halt massiven Protest dagegen. Ja. Was ich cool finde. Also ich meine, die Leute benutzen ja Facebook und wollen nicht für Internet zahlen. Von daher haben die individuell schon Interesse daran. Aber es ist halt eine massive Verletzung der Netzneutralität, weil es halt die anderen Dienste im Internet extrem benachteiligt.
Ja. Ja, es gibt kein anderes Internet mehr dann. Also
das Internet ist dann Facebook, ja.
Für viele Leute deckt Facebook dann alles ab. Mhm. Kommunikation, File-Sharing.
Also wenn du jetzt aber einen neuen Internetdienst aufmachen willst, dann ist das halt nicht für die Leute verfügbar.
Es ist so das AOL der dritten Welt.
Ja, so kann man es nennen. Aber halt kostenlos. Mit dem Anreiz halt nicht irgendwie für Internet zu bezahlen. Ganz furchtbare Entwicklung. Gut, dass es da Protest gab.
Auf jeden Fall. Die
Amerikaner sind sauer.
Amis sind sauer. Oh wei. Was, und zwar sauer auf die Deutschen. Ja.
Das kann man sich echt nicht ausdenken.
Was das jetzt, oh Mann, wie haben wir das bloß hingekriegt? Ja, die sind unzufrieden, wie sich das hier entwickelt mit dem BND-Skandal. Jetzt, wo da doch so das ein oder andere mit Selektoren ans Tageslicht gekommen sind, die halt auch zur Überwachung deutscher Bürger genutzt werden konnten, wurden, wie auch immer.
Vielleicht sollten wir die Selektoren mal kurz erklären. Das sind Filterregeln für den Verkehr, der abgehört wird, der dann auch weitergegeben wird.
Genau, alles, also Suchwörter sozusagen.
Genau. Und da gab es halt massenhaft und die wurden halt HDBND zugegeben, quasi nicht kontrolliert.
Also Filterregeln, die NSA den BND vorgegeben hat?
Genau die.
Okay.
Und der BND hat dann den Datenverkehr abgehört und das Result an die NSA weitergegeben.
Das Ergebnis.
Ja.
Und jetzt ist erst der Hahn, jetzt ist der
Genau, das ist ja vor ein paar Wochen bekannt geworden.
Nichts ist abgedreht, das ist nur jetzt bekannt und darüber wird jetzt diskutiert und weil da Aufklärung gefordert wird, ist man da sauer.
Genau. Die das Kanzleramt ist unter Druck geraten, dass es da mal Aufklärung geben muss. Und da dieser Untersuchungsausschuss jetzt halt die Anforderungen, die die Amerikaner dort gestellt haben, halt offenlegen soll, sind die Amerikaner halt sauer, dass das nicht sein kann, dass das ja die Sicherheit gefährde und so weiter. Und total cool ist, was dann davon sagen. Also ich habe von Sachen gehört wie, die Welt ist in den letzten Jahren nicht sicherer geworden und das rechtfertigt Geheimdienste und geheimdienstliche Aktivitäten und Überwachung an der Bevölkerung. Natürlich.
Na, zumindest EU-Untersuchungsausschuss, da kann man mal das Netzpolitik.org empfehlen. Die covern da immer die NSA-Untersuchungsausschuss-Sitzungen. Und genau, wenn sich da so
auch mal ein bisschen... Auch der Podcast.
Aus der letzten gibt es das Zitat, nach den Snowden-Enthüllungen, wollte man doch mal sehen, was noch so möglich ist. Furchtbar.
Ja, und genau, die dokumentieren da so ein bisschen, wie da eigentlich, was das für ein Theater auch ist.
Also gegen diesen Ausspruch, die Welt ist in den letzten Jahren doch nicht sicherer geworden, möchte ich nochmal das Argument bringen, dass die Geheimdienste daran schuld sind, dass unsere öffentliche Internetinfrastruktur wesentlich unsicherer gemacht wird, ja. Nämlich indem man irgendwie Hintertüren einbaut und Geräte verwanzt.
Und ich weiß nicht, an wie vielen Bürgerkriegen die nicht auch noch irgendwie so indirekt beteiligt sind und da irgendwie entsprechend Feuer gelegt haben. Also Geheimdienste machen die Welt sicherlich nicht sicherer. Okay, überlassen wir die Verschwörungstheorien Pfeffe. Rust 1.0 wurde released und alle so yeah.
Rust, das ist die Programmiersprache, die aus dem Mozilla-Lager entwickelt wird und früher oder später so die Grundlage für die neue Browser-Engine von Mozilla werden soll. Und zwar
Servo heißt die.
Servo heißt die Engine. Und es ist halt so.
Also Servo wird schon in Rust entwickelt und auf der FOSDEM gab es da auch Vorträge dazu und ganz viele Leute lernen halt Rust, in der sie in dieser Servo-Engine mit basteln. Also, oder ganz viele Rust-Entwickler basteln eigentlich an dieser Servo-Engine und fixen dabei dann noch Bugs in der Sprache.
Es gibt auch noch schon eine ganze Menge andere Projekte, die sich drauf stürzen, was halt so die Besonderheit von Rust ist, dass es halt sowohl sehr abstrakt und dass man da allgemein so Probleme beschreiben kann, aber auf der anderen Seite auch recht schnellen Code erzeugen kann. Also man hat jetzt keine Garbage Collection, das heißt, man so eine automatische Speicherbereinigung, was es auch beliebt macht, um zum Beispiel so ein Betriebssystem zu schreiben. Also es gibt auf GitHub so ein paar Kernel-Projekte, wo man so ein...
Wollen wir da ein bisschen näher drauf eingehen, kurz?
Könnte man machen.
Ist ja nicht in Eile. Also es gab wohl mal, habe ich gelesen, einen Garbage Collector in der Sprache. Mittlerweile ist der aber zu einer Library geworden. Und das Borrowing-Konzept ist halt ganz prägend. Also die Sprache, beziehungsweise der Compiler schaut, wo Daten oder eine Variable halt, oder wie sagt man dazu?
Ja, eine Variable, also wo die, in welchen, oder ein Objekt, in welchem Kontext die benutzt wird und an welchen Stelle die dann nicht mehr benutzt wird.
Genau. An C hat man ja zum Beispiel das Problem, man ruft irgendwie eine Funktion auf, die alloziert dynamischen Speicher und gibt dann das zurück und damit ist die Funktion aber fertig und hat keinen Einfluss mehr darüber, was dann passiert mit dem Speicher. Also muss der Aufrufer schauen, dass der Speicher wieder freigegeben wird oder man hat halt ein Memleak. Also das Programm braucht immer mehr Speicher. Und was Rust mit dem Borrowing halt bringt, ist ja, wie du schon sagtest, dass geschaut werden kann, wo es nicht mehr verwendet wird.
Genau. Und dadurch hat es halt auch ein relativ striktes Ownership-Modell. Weil man leiht sozusagen immer bloß einer Routine, die ausgeführt wird, eine Referenz auf dieses Objekt und übergibt nicht eine Referenz und sagt, okay, hier, kümmere dich und man muss aufpassen, dass die Referenzen noch aktuell sind. So. Und die Routine, die halt bloß die Referenz geliehen kriegt, kann halt nicht einfach sagen, okay, ich lösche jetzt die Daten, die in diesem Speicher liegen, oder ich lösche jetzt diesen Speicher, gebe den wieder frei Und so, dass dann der Owner auf einmal auf nicht mehr initialisierten Speicher zugreift oder nicht mehr allozierten Speicher und in den Segmentation Fault oder sowas rennt. Das ist schon ziemlich cool. Das ist statisch getypt. Das ist, glaube ich, noch ziemlich...
Also sehr strikt.
Sehr strikt statisch getypt, genau. Sie setzen mehr auf Unveränderlichkeit, also Konstanten. Standardmäßig ist jede Variable, die man in Rust anlegt, immutable. Das heißt, sie kann nicht verändert werden, nachdem sie einmal zugewiesen wurde.
Was besonders toll ist für unsere Multi-Core-Welt mit mehreren Prozessoren.
Genau.
Man da ja immer darauf achten muss, dass der Speicher konsistent ist. Und wenn man den ändern darf, dann hat man halt riesen Konsistenzprobleme. Wenn die Daten nicht veränderbar sind, immutable, dann kann man halt einfach hin und her reichen und muss sich keine Gedanken machen.
Genau, und viele Programmiersprachen bringen das ja halt auch schon mit. Und gerade halt auch so C oder C++ in die Richtung von Anwendungen, die Rust ja auch adressiert. Da gibt es halt auch Schlüsselwörter wie const. Aber da muss man halt explizit sagen, okay, ich möchte hier jetzt diese Referenz oder diese Variable immutable machen, wogegen das halt bei Rust von Anfang an so ist. Und
es hat auch so ein paar funktionale andere Aspekte, zum Beispiel anonyme Funktionen. Also dass man eine Funktion einfach als Wert übergeben kann.
Das kann C++ aber auch mittlerweile.
Ja. Das kann C++ auch mittlerweile, aber es halt, also es halt noch was anderes, als wenn das eine Sprache von 0 auf hat, als wenn jetzt so C++ so das Feature-Monster, also noch Syntax reingekippt wurde über die ganzen Jahre. Es halt rastet wirklich so ein neuer Ansatz.
Was hast du gegen die Syntax von Lambda-Funktionen in C++? Also ich gebe zu, wenn man das in Kombination mit R-Value-Referenzen und irgendwie noch Typ-Inferenz und sowas benutzt, dann wird es dann irgendwann verrückt, weil dann stehen da irgendwie noch nur noch Auto und ein paar lustige Zeichen.
Einfach Klammern in verschiedensten Formen.
Genau, also man hat halt diese Capture-List in C++, wo man in eckigen Klammern sozusagen sagt, welche Variablen werden wie aus dem drüberliegenden Scope übernommen.
Und genau das nimmt einem ja das Borrowing in Rust ab.
Genau. Ja. Deshalb braucht man das da nicht. Aber prinzipiell geht das in C++ alles auch, also nichts hier, ne?
Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt Ökosystem so von Rust jetzt entwickelt, jetzt wo wir die 1.0 haben. Also davor war es halt wirklich häufig so, dass man hat eine neue Rust-Version sich installiert und alles, was man vorher entwickelt hat damit, muss man nochmal irgendwie zumindest anpassen. Weil Mozilla halt auch so als weborientierte Firma halt sehr schnell irgendwie neue Versionen rausbringt und Änderungen einbringt.
Ja, die haben auch dieses Train-Based Release-Model. Die wollen alle 6 Wochen jetzt eine neue Version releasen.
Train-Based, weil es wie ein Zug fährt?
Oder? Vermute ich. Ich habe mir jetzt nicht die Konzepte durchgelesen. Stand bloß Train-Based da und neue Version alle 6 Wochen. Und ich denke mir so, für eine Programmiersprache sportlich. Also keine Ahnung, was die dann dort, also am Anfang jetzt für die 1.0 bis 2.0 von mir aus, so stelle ich mir das sinnvoll vor, weil viele Compiler-Fixes oder so bestimmt noch rein müssen und bestimmt auch noch an der einen oder anderen Ende in der Standard-Library gedreht wird. Aber irgendwann ist das ja festgeklopft und dann will man ja bei einer Programmiersprache eigentlich schon Konsistenz haben und Stabilität.
Bugfix-Releases.
Genau. Was ich noch richtig cool finde, ist, dass die Paketformat gleich mitbringen. Mit Cargo. Und was ein bisschen lustig ist, ist, dass man dort wohl die Pakete in diesem Tommel beschreibt. Und das steht tatsächlich für Toms Markup Language oder so. Also total dämlicher Name. Also warum halt noch eine andere Markup Language? Warum haben die nicht irgendwas genommen, was es schon gab? So, ja, das finde ich ein bisschen dämlich.
Das ist Tommel, haben sie ja nie wirklich selber entwickelt?
Nee, eben, deshalb, das hat Tom entwickelt.
Ja, das war halt, ist das halt ein lesbares Format. Es gab ja vorher schon mal dieses YAML, an das genau, das angelegt das ist, aber YAML ist halt ziemlich kompliziert.
Genau, YAML ist halt auch eher dafür ausgelegt, schon irgendwie wirklich Logik auch beschreiben zu können. So, das hat schon
Also YAML kenne ich aus Ruby, das benutzt zum Beispiel Rails ganz viel. Und da kann man ganze Ruby-Objekte irgendwie serialisieren.
Ja, was genau. Auch gerne so als Sicherheitslücke für Rails war, weil dann irgendwie Leute dann über einen Webaufruf YAML an das irgendwo eingepackt haben und das auf einmal ausgeführt wurde. Und dann konnte man auf einmal Ruby-Objekte setzen und da gab es eine Menge lustige Bugs, so, die darauf basiert haben.
Was Rust noch kann, was ich in C++ echt schmerzlich vermisse, Pattern Matching. Das ist total cool.
Oh, da gibt's jetzt aber was für C++. Das ist eine externe Bibliothek und
jetzt sag
kann
ich
man
Boost.
Pattern Matching machen.
Ja,
nee, ich cool. Anders, erst in den letzten Tagen gesehen.
Findest du einen Link
was
dazu?
Was kann man mit Pattern Matching dann machen?
Na, Pattern Matching.
Pattern Matching.
Hast du eine Variable und sagst, wenn die jetzt 5 ist, dann mach das und wenn die 6 ist, mach das und wenn die 7 ist, dann mach das.
Also an sie ist das so...
Das kann ich ja jetzt aber auch ohne Pattern Matching machen.
Du meinst jetzt Switch Case.
Ja, also ich finde das jetzt nicht wieder, aber das war schon etwas more sophisticated als Switch Case.
Ja.
Hat von euch schon jemand einen Benchmark gesehen?
Also ich habe noch keinen so wirklich, wo ich sage, das halte ich jetzt für mega seriös.
Also sie ist compiled und statisch getypt, ne?
Genau, sie ist compiled und statisch getypt. Aber von der, also Compile-Zeit-Benchmarks sind halt noch nicht so gut. So, das ist aber wahrscheinlich noch was verkraftbar ist, weil das noch entwickelt wird. Da sind sie aber dabei. So was die Laufzeit angeht, ist es also noch nicht schneller als C oder C++. Also eher noch...
Das ist ja auch sehr schwer zu schaffen.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, also schneller ist C, dann Glückwunsch.
Ja, also man kann ja in C aber eigentlich alles schreiben, also man kann ja auch nicht schneller sein als der Computer.
C ist halt schwierig, aber auch C++ haben sie noch nicht wirklich eingekriegt und zwischen C++ und C ist ja halt schon...
Also gerade weil der Compiler bei C++ so unglaublich viel macht, sagt man eigentlich, dass C++ durchaus schneller als C wird.
Es kommt halt drauf an. Es kommt immer drauf an. Es ist halt schwer zu sagen, aber es gibt durchaus Sachen, wo C++-Konstrukte, die halt so viel verwendet werden, weil sie halt bequem sind, halt eben nicht mehr schneller sind als C. Und diese Geschwindigkeit kriegt man so schnell halt auch nicht wieder raus. Und
ich würde sagen, es ist auch noch zu früh dafür. Also es ist eine objektorientierte Sprache und ganz beliebt ist da, die Iteratoren zu benutzen, um irgendwie durch Objekte zu iterieren. Und da habe ich jetzt gelesen, die machen die Dinge schon sehr, sehr langsam.
Oh, wem erzählst du das?
Ist es in C++ auch der Fall? Oh.
Also, es kommt halt drauf an, so die STL im Prinzip ist halt schon ziemlich gut und ziemlich hart getuned. Aber wenn man in die STL reinguckt, so, dann, ja, dann denkt man sich halt so, jo, ist halt getuned, ne? Sieht halt fesch aus. Aber, also ich mache gerade auch die Erfahrung, dass das halt schon ganz schön Performance-Impact haben kann. Ja, aber Cargo finde ich super, weil was C und C++ auf jeden Fall immer eklig ist, Bildsysteme. Und
Cargo ist ja mehr als ein Bildsystem. Ja. Cargo ist sozusagen der Paketmanager für Rust-Module. Dann kann man die dann so von GitHub und anderen Seiten direkt, also diese Adresse von dem Projekt dann angeben und dann lädt sich das runter. Oh nee, warte mal, das war anders. Jetzt erzähle ich Blödsinn. Da gibt es ein Verzeichnis, sowas wie bei NPM, also so ein Index und von dort lädt sich dann Cargo die Programme runter und die Abhängigkeiten dazu.
Alles spezifiziert in Tommels Markup. Tommels Markup.
Tommels Markup.
Ja, ich würde das mal Tommels Markup Language nennen.
Ist das nicht TWM auch Toms Window Manager? So. Der macht ganz schön viel, dieser Tom. Ja, es gibt noch eine ganze Menge mehr, wenn man hier so durchscrollt. Aber ich bin gespannt, so, wo sich das halt durchsetzen wird. Ich habe gemerkt, also ich habe irgendwie bei Internetrecherchen, so die Spieleentwicklungsbranche ist wohl durchaus interessiert an Rust. Was ja auch ein typisches C++-Feld größtenteils ist. Ja, Mozilla mit seiner Servo-Engine und OS-Entwicklung. Ob wir irgendwann mal einen Kernel in Rust haben werden?
Auf jeden Fall gibt es das Projekt irgendwie Util Linux oder sowas.
Genau, wo die die Core Utils nachimplementieren. Obwohl, Utils? Okay. Genau, das sind die Core Utils, die dort nachprogrammiert werden. Und da dachte ich eigentlich, dass die so ein bisschen halt coole Sachen damit reinbauen. Aber ich habe halt mal geguckt und...
Ist eher so 1:1, ja?
Es ist eher so 1:1 so ein bisschen. Also es ist halt schon in Rust halt geschrieben, ne? Das ist jetzt nicht der C-Code. Aber wenn ich jetzt so sort, dass das halt irgendwie cool parallel sortiert oder so, pff, nö. Und ja, weiß nicht.
Na gut. Haben wir dann noch mehr News?
Nein, ich glaube, wir sind am Ende.
Am Ende der News.
Dann hören wir vielleicht noch eine kleine Musik und dann geht's los mit dem Thema Filesharing. Hier im Penta-Radio. Ja. Willkommen zurück bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden, downloadbar unter c3d2.de.
Korrekt.
Und heute ist unser Thema Filesharing.
Nachbarschaftshilfe.
Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen so historisch aufrollen.
Damals.
Also ganz früher hieß das Sneakernet. Man kopierte irgendwie die Daten, die man sich teilen wollte, auf Medien, die man mitnehmen kann, zum Beispiel Disketten. Wenn die Daten größer waren als eine Diskette, dann hat man ein Packprogramm bemüht und das zwischen den Disketten aufgeteilt.
Also ich habe meine ersten Programme auf Kassetten beschert. Das waren solche
Tonbandkassetten.
Tonbandkassetten, genau. Das sind also Magnetstreifen. Das muss man heutzutage erklären, glaube ich. Ja, das sind solche Tonbandstreifen auf so Rollen. Und die haben sich dann so gedreht.
So groß wie ein Smartphone sind die ungefähr?
Na, ich glaube, stimmt, die Telefone werden immer wieder größer. Genau, so groß wie ein Smartphone. Und und da hat man früher zu Ostzeiten so Kassetten durch die Gegend geschickt. Mit Programm drauf. Und wenn man da nicht genügend Kumpels hatte, mit denen man sowas hin und her schicken konnte, dann gab es Zeitschriften wie den Funkamateur. Und da gab es dann ganz hinten immer so eine Anzeigenliste, Sucheprogramm. Und da konnte man dann hinschicken. Und ein Kumpel von mir hatte das dann mal gemacht. Er hatte mal so eine Anzeige aufgegeben. Und,
eine Kontaktanzeige.
Und so eine Kontaktanzeige für wir tauschen hier Bits und Bytes. Und im Osten, ne, da gab es also keine Content-Mafia, die dich da verfolgt hat. Da hat es also niemanden so interessiert. Und ja, und seitdem hat man, glaube ich, da für immer und ewig ausgesorgt.
Gab es da nicht auch so Radiosender, wo dann Programme übertragen wurden, wo man dann auf die Aufnahmetaste drücken konnte und dann wurde das auf Kassette aufgenommen?
Genau, sowas gab es. Dann gab es irgendwie in irgendwelchen Abtastlücken wie gesagt, so im Osten gab es das, glaube ich, weniger. Das gab es eher für diese ganzen KC-Rechner dann. Ich war in dem ZX-Spektrum-Lager. Dafür wurden jetzt also keine Programme gebroadcastet. Aber da gab es solche Sendungen, ich weiß nicht, DT64 oder so, die haben dann noch ein Stück Programm irgendwie gesendet. Dann gab es so Zeug zum Scannen und keine Ahnung. Aber im Prinzip, die Idee war halt, man hatte so ein Programm auf einer Tonbandkassette und das hat man dann anderen Leuten gegeben. Und dann gab es so Programme auf dem Rechner, da konnte man das Programm einlesen und wieder rausspielen und hatte eine Kopie gemacht. Und ich glaube, der Grundsatz des Sharing von Bits ist ja, dass man das Bit einfach so kopieren kann und hat dann genauso ein Bit, wie das andere Bit schon vorher war. Und niemandem tut es weh, dass das zweite Bit halt genauso aussieht wie das erste. Und eine Reihe von Bits machen dann halt so ein Programm. Und das kann man halt so häufig kopieren, wie man will. Ja, und wie gesagt, das tut eigentlich niemandem weh, außer es sagt jemand, es würde ihm wehtun.
Ja, also wer so eine Anzeige in Westdeutschland aufgegeben hat, der hat dann auch mal einen sogenannten Tanja-Brief bekommen vom Anwalt Günther Freiherr von Grafenreuth und wurde dann abgemahnt oder so, oder verklagt sogar. So die ersten Fälle.
Na, der Grafenreuth ist doch auf dem Schulhof gegangen und hat dort die Kinder, hat den Kindern dort aufgelauert.
Auf Schulhöfen auch? Also konkret bekannt ist er halt durch das Reagieren auf diese Kleinanzeigen.
Okay, vielleicht verdrehe ich das jetzt, aber im Prinzip ist das so die Masche von ihm gewesen.
Und dann gibt es auch noch die lustige oder bekannte Geschichte, dass es ja für Kryptosoftware in Amerika Exportrestriktionen gab. Und da es aber die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gibt, wurde dann Software als Buch exportiert und abgetippt.
Ja, auch eine Form von File-Sharing.
Ja.
So kam doch das Programm GPG oder PG, Knub-PG? PG.
Den Werner Koch, der hatte damals noch keinen GPL-Code geschrieben. Das war Phil Zimmermann, der das geschrieben hatte damals und das ist richtig. Um das halt aus der USA rauszubekommen, also Phil Zimmermann ist ein US-Staatsbürger, um das rauszubekommen, haben sie es halt gedruckt, auf Papier rausgetragen aus der USA, auf der anderen Seite wieder eingescannt und ja, ab da hatte die ganze Welt dann die Möglichkeit, E-Mails zu verschlüsseln.
Ja, so ein Austauschen von Daten auf physikalischen Datenträgern ist ja irgendwie heute undenkbar. Also wer benutzt schon einen USB-Stick, wenn er Netz hat? Viel zu viele Leute, ich weiß. Aber so richtig hochgekommen ist das ja dann im Usenet, was so mit einer der ältesten Datendienste für Kommunikation ist. Ja, also du hast es vorhin schon so mal bezeichnet als das größte verteilte Forum. finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut.
Ja, also man hat da gibt es ja diese News-Server, die synchronisieren sich so in regelmäßigen Abständen untereinander. Und es war halt ursprünglich dafür gedacht, dass man damit so News-Posts austauscht. Also das sind so kurze Text- oder auch längere Textartikel.
Und das ist auch ein bisschen wirklich charakteristisch, dass man nicht wie heutzutage das normal ist, irgendwie man mit einem Server oder einem Anbieter redet, sondern der Usenet-Server tauscht halt wirklich dann nachts die Massendaten, die angefallen sind über den Tag, mit den anderen aus. Und somit gibt es halt eine globale Verbreitung.
Das hat sich dann auch dahingehend entwickelt, dass Leute dann auch angefangen haben, statt Texten dann Daten zu übertragen. Das Protokoll war aber dafür halt nicht so wirklich ausgelegt und es war halt ziemlich langsam. Also man ist dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild oder so über ein Textprotokoll übertragen will, dann muss man das vorher erst verarbeiten. Bei E-Mail macht man das ja heute noch, dass man das in Base64 encodiert.
Damit wären die Daten 2/3 so groß? Nee, oder 4/3?
Also man ein Drittel Overhead, würde ich sagen. Und das hat sich dann aber noch weiterentwickelt und dann konnte man später wirklich binär Daten übertragen. Und weil aber diese News-Server halt das untereinander immer wieder synchronisieren, hat sich das dann schnell so weit entwickelt, dass das halt Datenmengen wurden, die damaligen Festplatten nicht mehr standhalten, sodass viele Surfer dann irgendwann noch angefangen haben, diese binären Dateiübertragungen über das News-Protokoll zu verbinden.
Und andersrum war es aber auch ein neues Geschäftsmodell, Zugang zu News-Servern zu bieten, die halt diese Binärdaten alle da haben und besonders schnell zum Download anbieten.
Ja, ich habe mal unfreiwillig so einen News-Server betrieben. Ich habe, keine Ahnung, das ist so 2000 rum gewesen, an der Uni gearbeitet und wollte halt meine News immer ganz schnell lesen und habe dann halt so einen News-Server halt aufgesetzt, ein bisschen ahnungslos, wie man das so macht, und hatte da dann plötzlich viele Foren gehostet, die nicht unbedingt jugendfreie Dateien gehostet haben. Und habe ich darüber herausgefunden, dass halt meine Festplatte ziemlich schnell voll war. Ich will bloß der Vollständigkeit halber noch sagen, ne? Also die ganze Mailbox-Szene haben wir jetzt komplett ausgelassen. Die gab es ja noch zwischen Kassetten verschicken und dann, wir haben jetzt das Internet.
Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Das Usenet, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass es da halt mittlerweile auch standardisierte Dateiformate gibt, um die Daten in einzelne Teile und damit einzelne Posts aufzuteilen und dann wieder zusammenzusetzen. In der richtigen Reihenfolge mit Prüfsummen.
Es gibt halt.
Und das existiert auch heute noch.
Ja, so. Und es gibt halt auch dann wirklich spezielle Programme, die dann wirklich darauf ausgelegt sind, jetzt keine Texte oder Artikel zu lesen, sondern diese Daten dort rauszuziehen. Zum Beispiel Newsbin oder. Ja, ich weiß nicht, ich habe es eigentlich nie wirklich benutzt.
Was es aber heute nicht mehr gibt, sind Mailboxen, ja? Oder?
Ich weiß nicht, ob es da noch welche gibt, aber sind zumindest ein bisschen aus der Mode gekommen, weil dieses überall verfügbare Internet, glaube ich, die Schmerzen mit, ich muss mich da irgendwo einwählen und dann synchronisieren sich da. Also ne, man hat dann so ein Modem gehabt, das mit dem Pfeifton, was, weiß gar nicht, ob das bei Chaos Radio in der Titelmusik noch mit drin ist.
Ich glaube.
Wahrscheinlich im Jingle am Anfang. Also ne, das ist, so reden halt Computer über Telefonleitungen miteinander. Das hatte man halt früher. Da konnte man sich mit so einem Modem von Rechner zu Rechner verbinden. Und da konnte man sich halt auf so eine Mailbox einwählen. Und da konnte man auch unter anderem halt Dateien austauschen. Ich glaube, das hat sich komplett überholt, dieses ganze System. Vielleicht betreiben das Leute noch so als Hobby.
Also man hat dann sowas wie ein Terminal und die Dateien werden dann so encodiert übertragen. Ich habe damals vom Z-Modem gelesen, weil man halt kein Packet-Switching hat, also kein paketvermitteltes Netz, sondern wirklich nur diese eine Verbindung.
Richtig, also das Ganze ist verbindungsorientiert. Man wählt halt beim Modem da auf dem Ding ein und man muss dann auf der Gegenstelle, wenn man jetzt so eine Mailbox betreibt, dann muss man halt auch viele Einwahlverbindungen halt Nummern haben, und meistens war dann noch besetzt. Aber ja, ist lange, lange, lange her.
Okay. Ja, was auch ein bekannter Internetdienst ist, ist FTP. Und das wurde halt auch lange Zeit so zum Datenaustausch benutzt. Wird es auch heute noch, weil die Leute halt gerne das nutzen, was sie gewohnt sind. Obwohl es eigentlich ein echt doofes Protokoll ist, weil es viele Verbindungen aufmacht. Also eine extra Verbindung für die Datenübertragung. Aber man kann schon davon ausgehen, dass wenn man irgendwie einen FTP-Server im Internet aufmacht und die Leute finden den ja Codescans, man hat da irgendwie ein schreibbares Verzeichnis, dann wird das halt auch für Datenaustausch genutzt. Von Leuten, die die Sachen nicht selbst hosten möchten.
Und dann werden da drauf halt auch Sachen gehostet, die man halt nicht selbst hosten möchte.
Also ein Konzept dagegen, wenn man trotzdem Dateien empfangen wollte, war zum Beispiel so ein Incoming-Verzeichnis zu machen, wo die Leute reinschreiben können, aber nicht lesen.
Es gibt auch, also auf die frühen Tage des Kongresses waren auch häufig davon geprägt, dass da die Leute hingekommen sind, um Daten auszutauschen. Und ist ja auch noch heute so, dass man mal...
Ich würde sagen, ist es nicht mehr so,
das kann ich nicht. Sie benutzen nach wie vor FTP.
Ja, also man hat da verschiedene Server, was dann man Leute mitbringen, wo man dann sich so kongressintern über die schnelle Leitung die Sachen auf seinen Rechner ziehen kann.
Ja, ich erzähle mal an zur FTP. Ich war mal, ist lange, lange her, also ich hoffe, mein NDE ist da.
Alles verjährt.
Alles verjährt. An so einer Halbleiterfabrik hier in irgendwo. und da gab es dann also irgendwann mal zwei Fabriken und wir hatten dann durchgesetzt, dass es zwischen den zwei Fabriken eine Firewall gibt, also so ein Paketfilter. Und das war jetzt nicht von allen Leuten gern gesehen. Und deswegen. Ja, war der Paketfilter halt dann da, aber praktisch so Sternchen, Sternchen, links und rechts. Aber wir hatten immerhin noch die Möglichkeit, irgendwie auf verdächtige Traffic-Pattern zu reagieren. So, und dann muss man wissen, also es gibt dieses normale FTP und dieses Passive FTP. Und beim normalen FTP ist es so, dass man halt eine Verbindung aufmacht, so eine Control-Connection. Und dann kriegt man dort gesagt, auf welchem Port man dann sich connecten soll auf dem Server, um seine Datei hoch- oder runterzuladen. So, und der Spaß ist, dass es da Leute mit Uni-Abschluss gab, die haben das Protokoll so verwendet, die haben so eine Control-Connection aufgemacht, haben da jetzt aber nicht unbedingt geguckt, welchen Port sie bekommen haben, sondern haben dann einfach auf der Gegenstelle einen Port-Scan gemacht, haben geguckt, welcher Port aufgeht, haben sich darauf connected und haben dann da ihre Datei übertragen. Und sowas fällt natürlich in der Firewall auf.
Cool, spart das Parsing.
Stimmt, das wird viel einfacher.
Eine Methode, die mir auch noch richtig gut gefallen hat, um Dateien zu übertragen, das kann man auch heutzutage noch machen, ist das sogenannte XDCC. DCC ist eine IRC, also eine Chat-Erweiterung, um zwischen den Chat-Clients TCP-Verbindungen zu machen für den Datenaustausch. Darüber kann man auch Dateien übertragen, also Dateien senden halt im IRC. Und dieses XDCC-Konzept spielt sich halt folgendermaßen ab. Man geht auf so einen IRC-Server, geht in einen Channel und wird dann überrascht, weil da irgendwie 100 Bots und 3 Leute drin sind. Und diese Bots, also Programme, wo niemand direkt davor sitzt, die schreiben periodisch, was sie denn so für Daten haben. Und dann schreibt man die Bots an mit XDCC, Send und die Nummer des Pakets, was man haben möchte. Dann kommt man in eine Warteschlange und irgendwann schickt einem der Bot das. Also so gar kein File-Sharing-Protokoll zum File-Sharing benutzt. Finde ich sehr kreativ. Und um das zu benutzen, braucht man eine Suchmaschine dafür. Weil man kann natürlich nicht irgendwie selber irgendwie viele IRC-Netze und Kanäle abgrasen, um seine Dateien zu finden.
Aber kreative Möglichkeit.
Das Ganze ist dann aber eine direkte TCP-Verbindung.
Ja.
Das heißt, das bricht immer an diesen ganzen NAT-Gateways.
Du musst ja den Anbieter der Datei erreichen, weil er die Datei schickt. Und das sind halt irgendwelche Leute mit fetten Uni-Leitungen.
Okay.
Ja, wenn wir vielleicht gleich bei dem Konzept so Punkt zu Punkt und Client-Server bleiben möchten, da gibt es halt in jüngster Zeit die Share-Hoster. Mhm. Oder in jüngster Zeit, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Also Rapid Share war ganz bekannt oder Mega Upload.
Das ja, ist mit dem Dicken, ne? In Neuseeland jetzt?
Mit dem Kim, ne?
Also die Share-Hoster, die haben, durchlaufen immer so eine Periode, wo sie auf immer so beliebt werden und immer beliebter werden und dann irgendwann kommt dann mal so die Rechteinhaber von den Daten, die dort liegen, und dann verschwindet das auch gerne, verschwindet so ein Share-Hoster von heute auf morgen wieder. Und wenn man da selber seine Daten speichert, dann können sie die dann auch mitunter weg.
Ja, also wer die Daten irgendwie hat, der ist dran, und da die das halt im großen Maßstab machen, sind sie ganz besonders dran.
Mhm. Naja, letztendlich kann man ja Kino, XTO und solche Seiten auch dazu zählen, oder? Letztendlich, was die machen, ist ja auch nichts anderes. Die bieten eine Datei an, und anstatt die runterzuladen und zu entpacken, guckst du die eben direkt noch auf der Webseite an.
Ah. Ich habe so einen Dienst ja nie benutzt, muss ich gestehen, aber ich würde schon differenzieren, dass diese Kino-X-Tor-Seiten und so, dass die ja sowas wie Pirate Bay sind, so ein Index. Und die eigentlichen ja. Daten haben halt die Share-Hoster.
Ja.
Also nur so als Detail.
Ja. Man muss da vielleicht auch mal dazu sagen, ne? Gerade bei Mega-Upload ist es ja schön klar geworden, dass es nicht, dass den Leuten es jetzt darum geht, dass man irgendwie Dateien austauschen kann und mein Bit ist dein Bit. Sondern die machen damit halt richtig Kohle. Ne? Und wenn man den Kimble da mit seinen Hubschraubern und Zeugs da, also ne, das ist halt genau das, worum es ihm da geht. Und wenn er sich dann hinterher hinstellt, bloß um seinen dicken Popo zu retten, als würde er hier die Welt retten wollen, und präsentiert sich dann mit Assange und hier, oh Mann, jetzt
mit Peter Sunge?
Nee, jeder beliebte Journalist vom Guardian, Ex-Guardian, lebt in Brasilien, Snowden, Enthüller.
Oh Mann. Oh, jetzt kann ich auch nicht drauf, scheiße, ich hatte es eben noch.
Glenn Greenwald? Der war vor letztes Jahr beim Kongress.
Glenn Greenwald.
Genau. Ja, Glenn Greenwald. Ja, also, es tut mir leid, dass sein Name gerade hier im Kopf nicht mehr sich dran erinnern konnte. Egal. Also, der hat die ja mal alle irgendwie, als er hier Politiker werden wollte oder so, zusammen an einen Tisch bekommen, oder zumindest virtuell mit dem Assange. Kimble ist ein ganz übler. Ich glaube, das ist der mit dem Schulhof und so, der da seine Kumpels immer verraten hat.
Ist das nicht auch einer der wenigen, die Verbot auf den
Communication-Kongress?
Genau.
Ja. Ja, das ist eben wieder diese Zentralisierung dann, ne?
Vielleicht sollten wir das mal nicht so im Raum stehen lassen. Also ich glaube, er hat sich halt irgendwie so als CCC-Sprecher ausgegeben, obwohl es halt nicht ist, um dick aufzutragen.
Ja, unter anderem.
Wie verdienen die Kohle? Indem sie halt Premium-Access ohne Wartezeit verkaufen oder Werbung schalten.
Genau, also das ist von diesen Shared-Hostern, das ist sehr distinkt, ne? Wer da mal bei jemandem über die Schulter geguckt hat, der von so einer Seite was runterlädt, der sieht dann, dass da immer so ein Zappelzeiger ist. Und da ist dann, also links ist ganz langsam und furchtbar. Man bekommt es aber irgendwie nach 50 Sekunden. Oder man sieht halt, dass man guckt halt mal kurz in das JavaScript dort rein auf der Seite. Und ganz rechts ist also Premium und ganz toll. Und dann muss man aber Geld für bezahlen. Und dann ist da, glaube ich, immer noch der Adblocker macht dann immer so Kreuz auf die Seite. Also ich glaube, darüber verdienen ja auch noch Geld. Habt ihr das mit Sony gehabt in den News?
Nee.
Mit dem Spotify-Kontrakt, der da... Na, egal.
Da ist was geleckt, ja.
Ja. Egal, also deren Konzept ist halt, mit File-Sharing viel, viel Kohle zu machen. Und deswegen, also, habe ich jetzt nicht so viele Tränen vergossen, als der Kimmel da in seiner Villa sich in seinen Panikruhm verkrochen hatte.
Ja, weil das FBI in Neuseeland angriff.
Ja, okay, das sind
schon krasse Umstände.
Ja,
das ist. Und am Ende hat er auch diesen neuseeländischen Premier dazu bekommen, sich zu entschuldigen bei ihm.
Ja, aber ich glaube irgendwie, die haben eben doch, glaube ich, trotzdem noch, das glaube ich noch nicht zu Ende, die Geschichte mit dem, obwohl ich das noch nicht verfolgt habe. Egal, also was ich jedenfalls bloß rausstellen wollte, es gibt halt so diesen, wir teilen hier Dateien, um warum auch immer, und dann gibt es halt diese andere Rubrik, die versuchen halt Kohle zu machen damit. Das wollte ich halt bloß.
So, machen wir vielleicht eine kleine Musik passend zum Thema und kommen dann als nächstes weg vom Client-Server-Feld zum Peer-to-Peer-Feld, was ja auch sehr bedeutend ist im File-Sharing-Bereich.
Einverstanden. Oh, mega upload. Mega upload. Upload to me today, send me a file. Mega upload. Mega upload. Low, low. But when I gotta send files across the globe, I use mega upload. Mega, mega upload. But when I gotta send files across the globe, I use mega upload. Mega, mega upload. I use mega uploads, man.
I like mega uploads. 1 billion a day, 50 million. 4% of the internet. Get the mega manager, it's 10 times faster. Bit by bit, unlimited. It's a hit, it's a hit.
Wir sind wieder zurück beim Thema File-Sharing. Und jetzt wollten wir mal weg von den klassischen Systemen hin zu denen, wo man selber Daten hochlädt, was also fair und sozial ist. Den Anfang hat gemacht Napster, oder? Da hat man sich zusammen, also mit dem Client-Programm zu so einem Server verbunden und der Server hat dann das Verzeichnis gehalten, wer was hat. Und wenn man dann was wollte, hat man sich direkt verbunden. Und das ist groß eingeschlagen und daraufhin musste die Firma das wieder einstellen. Wenn ich mich recht entsinne, ich war damals.
War das nicht 15. Hier Metallica gegen Napster? Das ja. Große Case? Warte mal.
Frag das Internet.
Ich frag das Internet.
Das wurde auch später nochmal aufgerollt. Wir hatten es ja aufgeschrieben als frei, nämlich war das das Fast-Track-Netzwerk. Aber man hat halt dann schnell erkannt, um die 2000-Wende war das, dass es halt mit einem zentralen Dienst nicht gut geht. Und der nächste Schritt war dann BitTorrent. Oder kam erst GNU-Teller? Weiß das jemand? Ich glaube, GNU-Teller kam zuerst, denn das lief so ab, dass man die Software erstmal mit so einer Liste von möglichen Peers gefüttert hat und die haben dann weitere Peers gegeben und dann hatte man am Ende so eine zufällige Vernetzung ohne große Struktur. Dann konnte man als erstes suchen und das war so eine Breitensuche, also es hat einfach alle Peers geflutet mit der Suchanfrage bis halt zu einer bestimmten Schritt weiter. Also man hat nie alle im Netz, in einem großen Netz erreicht. Und dann hat man halt auch die Metadaten zurückbekommen und konnte sich dann direkt verbinden, wenn ich mich recht entsinne. Und BitTorrent hat das anders gemacht. BitTorrent macht erstmal einen Hash über die Daten, um die Prüfsumme zu haben, weil man ja in einem verteilten Netz, wo jeder hochladen kann, niemandem vertrauen kann. Dann muss man sich immer noch bei einem zentralen Dienst melden, dem sogenannten Tracker. Das ist heutzutage anders, da gibt es Technologien, um das zu ersetzen. Und dadurch hat man die Adressen der Peers bekommen, konnte sich zu denen verbinden und die Daten schließlich austauschen.
Ich glaube, der große Unterschied zwischen GNU-Teller und BitTorrent ist auch, dass man bei diesem einen Netzwerk noch so von einem Nutzer die Daten lädt und bei BitTorrent teilt man so seine, wenn man so eine größere Datei hat, teilt man die in viele kleine Blöcke und kann dann diese Blöcke dann von verschiedenen Leuten, die jetzt die Daten haben, runterladen und auch von Leuten, die sie auch erst runterladen und das ist dann das, was dann beschleunigt.
Genau, das macht BitTorrent richtig schnell.
Also, dass man
dass es den Schwarm immer auf Datenbasis gibt. Also, dass für eine Datei immer so ein Schwarm eröffnet wird mit vielen Peers und man von allen runterlädt, pro Datei eben.
Da gab es ja auch so, für BitTorrent gab es ja dann auch wieder diese Zoom-Maschinen und
genau, weil die hat man in GNU-Teller zwar, auch wenn es nicht sehr effizient ist. Bei BitTorrent gibt es keine Suche und dafür brauchen halt die Indexseiten. Kennst du vielleicht eine bekannte?
Na, da gibt es diese Piratenbucht, Pirate Bay, so die bekannteste. Aber auch vielleicht auch gar nicht die älteste, oder? Was gab es so am Anfang noch?
Stimmt, da gab es noch so Sachen wie Mininova, die glaube ich mittlerweile sogar komplett legal geworden sind, nachdem sie da Probleme hatten.
Und da gibt man dann den Suchbegriff ein und da lädt dann jemand diesen Torrent hoch, also genau. diese Indexdatei. Und die kann man dann darunter laden und mit der Beschreibung und so weiter.
Genau, in der Torrent-Dateien stehen die Prüfsummen und die Tracker, die man kontaktieren muss. Und die Tracker sollten natürlich für alle irgendwie die gleichen sein, sonst findet man sich über diese nicht.
Da gab es auch in Berlin diesen Open-Tracker-Projekt. So der
deswegen ist der Pendelradio so toll, ne? Ich wusste nicht, dass es Mininova überhaupt noch gibt. Ich habe das gerade mal eingetippt und dann kommt dann so ein Pop-up, herzlichen Glückwunsch, du hast 100 Euro gewonnen.
So nett von denen.
Gib schon was ab.
Das ist der Wir verweisen hier auf die vertrauenswürdigsten Seiten im ganzen Internet.
Schön.
Na, aber Vertrauenswürdigkeit ist da schon wichtig. Also ich sag mal, ein File-Sharing-Protokoll, was der Prüfsumme berechnet und so, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz verkehrt, wenn dir dann ein Kumpel sagt, die Datei hier, die kannst du runterladen, habe ich schon gecheckt. Ist hier durch den...
Ja, völlig richtig, aber woher kannst du dem Ersteller des Torrents trauen?
Ja, deshalb also, muss File-Sharing legal sein und die Torrents müssen dann, vom Hersteller kommen.
Vielleicht kennst du das ja, du suchst irgendwie nach Dingen, die noch nicht draußen sein sollten und die sind wahrscheinlich wirklich noch nicht draußen. Du findest sie trotzdem, lädst sie runter und nach ewigem Warten und viel Datenverbrauch stellt sich heraus, dass das eine gepackte Datei mit Passwortabfrage ist und vermutlich ist da nur Binärmüll drin. Ah. So ist das im Internet.
Binärer Müll.
Ja, wir hatten ja noch E-Mail aufgeschrieben, beziehungsweise E-Danki. Das war auch sehr beliebt und ich glaube, das funktioniert relativ ähnlich zu Gnutella, aber die Suche ist besser. Und man lädt trotzdem aber nur von einem herunter. Aber ich weiß, dass es sehr beliebt war, weil, also, damals haben halt die Freunde auf dem Schulhof berichtet, dass sie da wieder irgendwelche versehentlich geteilten Vertragsdokumente darin gefunden haben. Da ist auch eine Menge schiefgegangen.
Ja, ich glaube, man konnte da bei diesen Sachen dann Ordner freigeben und so, ne? Und wenn man da eher lax war und dann mal nicht aufgepasst hat.
Das ist halt so ein bisschen der Vorteil daran, wenn man irgendwie so eine Torrent-Datei explizit hasht und zur Verfügung stellt. Da weiß man halt, was man tut. Andererseits ist es halt auch eine große Hürde. Hm.
Ja, ich glaube, BitTorrent müsste so im Hintergrund in den Browsern viel mehr transparent benutzt werden.
Ja, und da gibt's was. Das ist
cool.
Und zwar bringen die großen Browserhersteller, nämlich...
Popcorn.
Das meine ich jetzt nicht. Die großen Browserhersteller bringen ja gerade mit WebRTC die Möglichkeit, Audio- und Videotelefonie zu machen. Und da das nicht über zentrale Server gehen soll, damit es eben schnell und offen ist, bringen Sie damit auch die Möglichkeit, Peer-to-Peer zu machen für JavaScript in den Browser. Und damit kann man nicht nur Audio und Video verteilen, sondern auch mit den sogenannten Data Channels beliebige Daten. Und da gibt es jetzt schon Projekte, nämlich zum Beispiel das WebTorrent, was darüber dann BitTorrent macht. Wer das mal ausprobieren möchte, der geht auf instant.io und da kann man dann einfach eine Datei draufziehen, die wird gehasht. Und dann kriegt man schon den Info-Hash, also quasi den SH1-Fingerabdruck der Datei. Den kann man dann an seine Freunde verteilen, die gehen auch auf die Seite, geben den da ein und schon geht das los. So völlig automatisch über WebRTC, ohne zentralen Server. Natürlich gibt es da immer noch einen Tracker, der die Adressen verteilt. Bei dem WebRTC ist es auch nicht nur IP und Port, sondern so ein paar Parameter für diese Verbindung. Damit es auch gut durch NAT kommt, beispielsweise, wenn man keine eigene öffentliche IP-Adresse hat. Und es gibt sogar schon Ansätze, da eine Distributed Hash Table mit einzubauen. Aber natürlich braucht man irgendwie immer noch den ersten Peer irgendwo her.
Distributed Hash Table, das ist ja das, was hat man mal gehört bei Pirate Bay, dass sie quasi sich noch unabhängig von ihrem eigenen Dienst machen wollen und wirklich bloß noch die Suche anbieten. Und dann haben sie am Anfang hatten sie ja noch diese Tracker eingetragen und später haben sie ja dann auf diese Distributed Hash Table umgestellt. Und wie funktioniert das eigentlich dann? Also ich habe jetzt die keine Torrent-Datei, sondern
die Torrent-Datei kannst du schon noch haben. Das ist unabhängig davon.
Okay.
Es gibt keine zentralen Tracker mehr, sondern die Daten, welche zu welchen Torrent-Dateien welche IP-Adressen gehören, mit wem man die eben sharen kann, die übernehmen die Peers selbst.
Also die tauschen sich dann untereinander aus und finden dann neue...
Also es gibt eine globale Distributed Hash Table. Zumindest ist sie so gemacht, dass wenn es mehrere gibt, dann konvergieren die wieder, wenn die sich mal finden. Und das ist halt eine verteilte Datenbank.
Und dann sendet mein Torrent-Client die ganze Zeit mit anderen Clients.
Genau, du musst periodisch dich da wieder ankündigen. Denn wenn dir jetzt irgendwie der Stecker aus der Netzwerkkarte fällt, dann gibt es halt ein Timeout und du fällst da irgendwann wieder raus.
Okay.
Deswegen periodisch ankündigen. Ja, und das ist halt so gemacht, dass man irgendwie sich so eine ID ausdenkt, die hat denselben Raum wie diese Info-Hashes der Torrent-Dateien. Und man speichert halt die, für die man keine Peers kennt, die da weniger Distanz dazu haben. Also so, dass sich das alles global verteilt.
Mhm.
Bei jedem Peer gibt es halt durchschnittlich dieselbe Anzahl irgendwie Trackerdaten.
Okay. Also man hat dann irgendwie, also als Endnutzer ist es dann irgendwie so, dass man dann statt dieser .torrent-Datei bei Pirate Bay dann so einen Magnet-Link kopiert und...
Da gibt es eine andere Erweiterung bei BitTorrent. Das ist nämlich die, dass man von den anderen Peers nicht nur die eigentlichen Daten bekommt, sondern auch diese Torrent-Datei, das sogenannte Meta-Info. Und weil aber in dem Info-Hash schon kryptografisch halt gesichert drinsteht, was dann am Ende rauskommen muss, ist es auch relativ zuverlässig. Also wer da irgendwie betrügen will und falsche Daten rausgeben will, der muss halt wirklich eine SHA-1-Kollision herbeiführen.
Da hoffen wir ja, dass das noch eine Weile hält, weil darauf basiert ja auch so andere Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel das Versionskontrollsystem Git.
Richtig.
Und wenn da jemand anfangen kann, irgendwelche Fehler zu finden und dann eine Kollision erzeugt und dann im Linux-Kernel irgendwelchen Code unterschieben kann.
So, was bei BitTorrent aber ein Riesenproblem noch ist, sind halt diese Indexe, und dass es im Torrent selbst keine Suchfunktion gibt. Also mit der DHT gibt es zwar so eine globale Datenbank, aber die wird erst langsam erweitert, um da Suche zuzulassen. Da gibt es aber schon ein älteres Projekt, nämlich Tribler.org. Das kommt von irgendeiner holländischen Uni und ist jetzt auch oder schon länger ein richtig gut dokumentiertes Open-Source-Projekt mit vielen Papers dazu. Und die bieten halt erstmal normales BitTorrent, die bieten Streaming darüber, also von Daten, die vorher noch nicht komplett bekannt sind. Die haben die Suche eingebaut und mittlerweile haben sie sogar so Onion-Routing-Funktionalität für also Anonymisierung. Alles in Python. Leider spreche ich kein Python.
Das ist nicht schwer.
Hat schon mal jemand eins von diesen anonymen Netzwerken, Peer-to-Peer-Netzwerken da ausprobiert? Also gibt es ja so eine Liste von, also sowas wie I2P oder Freenet. Ich hatte, glaube ich, mal kurz Freenet mal installiert. Das war halt so eine große Java-Anwendung, die dann sich so ausgepackt hat und hat es irgendwie verschiedene Dienste gestartet. Da gab es irgendwie, glaube ich, so eine Art Internet mit Suchmaschine und was mit Chat und wahrscheinlich kann man da irgendwo auch Daten übertragen.
Ja, Freenet gibt es schon ganz lange. Das ist halt wirklich zur Inhalteverbreitung, die dann auch die Inhalte behält und weiter veröffentlicht. Ne? Also jetzt nicht so reines, schiebt jetzt eine Datei rüber.
Okay, also
und durch diese ganze Infrastruktur halt irgendwie ein Java-Monster mit ganz viel Funktionalität halt auch schlecht wartbar. So einen ähnlichen Eindruck hatte ich von I2P, aber das ist auch schon sehr lange her, dass ich mir das angeschaut habe.
Ist dir da auch irgendwas aufgefallen bei I2P? Also ich kenne das wirklich bloß vom Namen.
Das bietet ganz viel Funktionalität. Also man hat da nicht nur, also fürs File-Sharing haben sie da BitTorrent drauf portiert, aber es gibt noch viele andere Funktionalität, halt für Kommunikation und so weiter.
Hatte ich so bei Freenet so ähnlich den Eindruck.
Ich meine, man kann darüber sogar Tor-Funktionalität haben, dass man da ins Internet drüber kommt. Aber für mehr Informationen müssen wir auf die guten Tags auf den Datenspuren verweisen, von denen es ja Mitschnitte gibt. So, was haben wir noch aufgeschrieben? GNUnet ist so the rising star, aber nach wie vor in Entwicklungsstadium. Also viel Glück, das kompiliert zu bekommen, aber das soll mal alles können und alles ganz sicher und dezentral.
Dann kann Andy Richard Stallman File-Sharing machen.
Das macht er jetzt auch schon, aber über E-Mail.
Ja, ich glaube, der geht nicht wirklich online, ne?
Naja, lässt er sich nicht die Webseiten per Mail irgendwie zuschicken oder so? Und guckt die sich dann so an?
Stimmt, weil man ja sonst die JavaScript eventuell
sieht. Ja, JavaScript geht gar nicht.
Also der Browser ist ja dein Feind. Naja, es gibt ja noch textbasierte Browser.
Was, mich interessieren würde, ist für anonyme Peer-to-Peer-Netze, was machen die, damit das Ganze anonym wird?
Die benutzen meist das Onion-Routing, was auch von Tor bekannt ist. Also irgendwie mehrfach verschlüsseln und dann über Mail-Knoten schicken, die das dann rein und auspacken.
Okay, also dasselbe Prinzip, dass wenn alle Knoten sich nicht gegenseitig kennen, dann weiß ich zum Schluss nicht mehr, wo es hergekommen ist. Okay.
Wir haben ja noch andere Dinge aufgeschrieben, wie RetourShare mit dem anonymen und zensurresistenten Turtle-Routing-Netzwerk. Wer hat das denn aufgeschrieben?
Der ist gerade gegangen. Oh. Ja.
Ja, klingt toll.
RetourShare sagt mir gar nichts.
Aber Turtle-Routing klingt irgendwie langsam.
Ja.
Ja.
Zensurresistent.
Wollen wir vielleicht noch eine kleine Musik machen?
Und dann nochmal
die Veranstaltung vorbereiten?
Ja.
Ja. Einverstanden.
Also zurück bei Peter Radio. Schöne Musik heute übrigens, dieses 8-Bit-Zeug.
Was habt ihr alle gegen meine Afro-Musik?
Hatte ich dann schon ab und zu mal gehört. Ach toll. Nee, was wir ja noch nicht so richtig rausgearbeitet haben, dieses File-Sharing wird ja immer so als, das ist jetzt das Böse, dargestellt und da teilen sich halt die Kids jetzt irgendwie ihre Britney Spears Songs und es hat viele, viele andere Anwendungen und im Prinzip, das ist zwar wieder komplett banal und so, ne, aber muss es doch immer wieder sagen, Computer sind immer Kopiermaschinen. Das heißt, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag Bits zu kopieren, die irgendwie miteinander zu verknüpfen und dann wieder auszuspielen und entweder sind das Bildchen auf dem Bildschirm oder es sind halt Daten, die über die Leitung gehen oder irgendwann auf der Festplatte landen. Und das ist dann zum Teil halt irgendwie, was weiß ich, Bücher sind, Musik, irgendwelche Videodateien oder so. Das ist halt bloß so ein Nebending. Man muss aber auch in der ganzen kulturellen Sache so ein bisschen betrachten, dass dieses Internet ja zum einen wirklich dazu beigetragen hat, dass die Vielfalt an Musik, die ich heute irgendwie anhören kann, extrem zugenommen hat. Das heißt, früher gab es halt so irgendwie diese drei, vier großen Musikverwerter und die haben mir praktisch erklärt, was ich mir jetzt anhören soll. Damit haben die viel Werbung gemacht und dann haben sie halt irgendwie so ein Püppchen hingestellt, haben es bunt angemalt und dann war das halt, ne, so ein Britney Spears und die hat halt irgendwas getrellert und dann sollte man das halt schön finden. So, und das, was eigentlich an kreativer Musik entstanden ist, kulturell, das ist meistens, hat es halt nicht geschafft, irgendwie so in diese großen Verkaufsdinger reinzukommen. Halt, die haben nie einen Plattenvertrag bekommen. So. Und die haben jetzt aber die Möglichkeit, plötzlich über das Internet ihre Musik zu verteilen. Und zum Teil gibt es ja auch schöne Beispiele, wie die es halt geschafft haben, viele Leute zu finden, die halt Spaß dran haben, ihre Musik anzuhören.
Ja, auch über soziale Netzwerke sich selber zu vermarkten, ne?
Genau. So. Das ist genau das Ding. Also, ne,
spielen dann immer zwei Sachen rein.
Ja, Mendo oder so, solche Plattformen haben wir hier auch noch nicht so
mit Netlabels
erwähnt. Genau. Und
Soundcloud.
Soundcloud, genau, ist so ein Ding.
YouTube hat Justin Bieber hervorgebracht.
Ja, ich meine, gut, also es gibt Unfälle, aber trotzdem muss man das irgendwie mal zusammenfassen, dass dieses ganze File-Sharing-Zeug halt dazu geführt hat, dass es halt nicht mehr dieses irgendwie von irgendwelchen wenigen Leuten gesteuertes Ventil gibt, was halt darüber bestimmt, was wir uns so anhören. Ne? Wenn man davon nochmal einen Geschmack kriegen will, dann drückt man mal ganz kurz hier auf den Search-Button am Radio und sobald man da irgendwie bei solchen Kommerzsendern rauskommt, dann erfährt man halt genau, dass man irgendwie 30 Jahre nachdem der Song rausgekommen ist, irgendwie immer noch UB40 anhören muss und so diesen ganzen Dinger. Da kommt nicht viel. Aber wenn man halt das Internet einschaltet, dann findet man halt auch eine ganze Menge Musik. Dann diese ganzen mittlerweile legalen Streaming-Dienste, die es so gibt, die haben ja auch dazu geführt, dass die mittlerweile so weit sind, dass sie im Prinzip aufgegeben haben, hier irgendwie von jemandem jeden groß zu erpressen jeden Monat, sondern dass sie sagen, die sind ja glücklich schon, wenn die heutzutage Streaming-Angebote machen können, wo sie ab und zu irgendwie mal ein Stückchen Werbung mit reinschalten oder so. Und die Leute sich darüber das Zeug anhören, ne? Pandora und was da alles so gibt. Das ist, finde ich, auch ein großer Erfolg, wo man sich wünschen würde, dass es ja, sich weiter durchsetzt. Also ich bin zumindest sehr, sehr froh darüber, dass ich mir jeden Tag irgendwie neue Musik anhören kann, was früher so nicht ging.
Ja, schönes Schlusswort für das Thema, oder?
Ja.
Noch ein bisschen Kalender kurz?
Ich wollte noch kurz erwähnen, Pentaradio gibt es auch per BitTorrent zu beziehen auf bitlauf.org oder auf /c3d2 oder auf c3d2.de.
Genau, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass ja dann auch immer solche Protokolle verteufelt werden. Also BitTorrent klingt ja immer so wie, das ist jetzt das böse, böse Protokoll, wo die ganzen Leute, also was die Leute benutzen, die die armen Künstler ausbeuten und die können sich halt irgendwie dann keine neuen Seiten für ihre Gitarren kaufen.
You wouldn't steal a car. Aber wir sind daran interessiert, unsere Inhalte in die Breite zu streuen.
Genau.
Von daher ist es legal, das darüber runterzuladen.
Nee, und die Idee von BitTorrent ist halt, wie wir es ja vorhin schon mal gesagt haben, dass ich halt praktisch so verteilte Downloads machen kann. Und gerade für Podcasts ist es halt sehr, sehr schön, dass ich meinen Download halt über dieses BitTorrent-Protokoll machen kann, weil ich dort das Problem habe, dass eine neue Folge kommt raus. Und jetzt nehmen wir an, das ist jetzt nicht unbedingt Pentaradio, aber irgendwie so Podcasts, die sehr, sehr viel heruntergeladen werden.
Und du kündigst das auf Twitter an und alle lesen das live.
Genau. Oder halt, ne, der Podcast-Fetcher, der zieht gerade, also merkt, hoi, da gibt es eine neue Datei und dann ziehen die alle. Und dann hat man auf seinem Server eine Riesenlast. Die Netzwerkkarte, die geht in die Knie. Und ja, keine Ahnung, nach 2 Tagen ist es auch wieder vorbei. Und wenn man halt so einen Peak über sowas wie das BitTorrent-Protokoll über BitLove abfangen kann, da haben alle gewonnen an der Stelle.
Leider Unterstützung ist halt keine Podcatcher. Aber vielleicht wird das ja noch, so wie ich schon die letzten 3 Jahre hoffe.
Ja.
Gut, machen wir vielleicht noch so ein paar Veranstaltungshinweise. Es gibt ein Jubiläum anzukündigen hier in Dresden. Nämlich den 100. Wikipedia-Stammtisch. Am 30. Mai, 18 Uhr, in der Gaststätte Narrenhäusel.
Das ist am Samstag.
Findet man auf der Wikipedia unter wikipedia.dresden. Die Gulasch-Programmiernacht in ihrer 15. Ausgabe findet nächste Woche vom 4. bis 7. Juni statt in Karlsruhe. Ist zwar weit, aber ist eine sehr kuschelige Veranstaltung für Programmierer und alle, die Spaß daran haben. Und was haben wir noch? Ach ja, überschneidend damit am 5. bis 7. Juni gibt es hier in Dresden Hack Your City. Und ist das jetzt Jugendhackt? Ist schon das Gleiche. Okay, also für Jugendliche zwischen 12 und 18 freie Teilnahme, ein Hackathon, wo euch viele, viele coole Hacker zur Seite stehen und helfen, eure Ideen, was man mit offenen Daten machen kann, umzusetzen. Und was gibt's noch? Eine coole Veranstaltung, auf die ich vielleicht noch hinweisen würde. Am 19. Juni in der Wikimedia Foundation in Berlin gibt es die Enthusiastikon für alle, die von einer Programmiersprache begeistert sind oder Begeisterung über Programmiersprachen anschauen wollen. Eine kleine Konferenz. Ja, das war Pentaradio im Mai.
Ja, die letzte Sache, die wir ankündigen können, in genau einem Monat sind wir wieder auf Colaradio und hinterher im Internet auf C3D2D.
Als Podcast.
Okay. Tschüss.